ist Wochenmitte und auch heute begrüßen wir Sie zu Beide Seiten live.
Ja, einen schönen Abend von uns beiden. Und die Wienwahl, die nähert sich in großen Schritten und gleich drei Parteien, die buhlen da um die Gunst der SPÖ, um in Regierungsverantwortung zu kommen.
Ja, und die Vertreter von zwei dieser Parteien, die sind jetzt bei uns im Studio und darf ich ganz herzlich begrüßen. Danke vielmals fürs Kommen. Manfred Juratzka ist bei uns, dritter Landtagspräsident und Landtagsabgeordneter der ÖVP. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Und Hans Arsenovic von den Grünen, auch Landtagsabgeordneter. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Vielen Dank an Sie beide, dass Sie heute hier sind. Und Herr Arsenovic, ich beginne gleich bei Ihnen. Ihre Parteien wollen ja nach der Wienwahl, die kommenden Sonntag stattfindet, die derzeitige Koalition beenden und eben selbst Regierungspartei werden, selbst in Regierungsverantwortung kommen. Was bieten Sie denn jetzt der SPÖ an, damit Sie erhört werden?
Naja, die Situation, die wir jetzt bei der Wahl haben, ist relativ easy. Wir haben einen Wahlsieger, der feststeht. Wir haben einen Bürgermeister, der feststeht. Das heißt, unabhängig, ob die SPÖ 35, 36 oder 41% macht. Wir haben einen zweiten, der sicher in der Oppositionsbank sitzen wird, egal ob die 18, 19 oder 23% haben, nämlich die FPÖ. Und die spannende Wahl ist jetzt zwischen uns drei. Sie haben das angekündigt. Und ich glaube, wir führen natürlich alle drei Parteien schon Gespräche natürlich mit dem Bürgermeister und jeder kennt unser Wahlprogramm. Und die Entscheidung wird er treffen müssen, ob er mit Schwarz das macht. Das wird halt eher Beton, Straßenbau, rückwärtsgerichtet ein bisschen sein. Oder Neos, wo sie wahrscheinlich nicht viel tut, so wie in den letzten 5 Jahren. Oder ob er sich traut mit Grünen und mutig ist. Und diese Entscheidung, wir haben ihm ein Programm geliefert, wie unser Programm ausschaut. Das ist natürlich mehr Grün, mehr Nachhaltigkeit, mehr Mut auf jeden Fall. Was wir glauben, was notwendig ist. Und die Entscheidung wird er treffen.
Aber damit buxieren Sie sich ein bisschen ins Out, Herr Arsenovic, wenn man verlangt, dass die SPÖ Mut möchte.
Aber die SPÖ hat die Möglichkeit.
Sie braucht, es wird schwieriger mit den Grünen jedenfalls.
Hat ja Möglichkeit, dass sie. Es ist ja auch ein Image, das sich die SPÖ geben möchte. Und natürlich ist es ein Signal, wenn man mit Grünen eine Koalition macht, dass man eher fortschrittlich, dass man eher für die Zukunft was plant, dass man mutiger eben ist, dass man eben Projekte plant, die auf jeden Fall auch in die Richtung gehen, wie man die Stadt kühler machen, Bäume pflanzen und solche Sachen. Und die Entscheidung müssen sie machen. Und ich glaube, dass das aber auch, dass die SPÖ gut beraten wäre, sich auch so ein Image zu geben, indem sie halt einen Partner nimmt, der das verkörpert, was sie nicht verkörpert.
Jetzt will das natürlich auch die ÖVP als Koalitionspartner wieder in Frage kommen. Es gab ja schon Koalitionen zwischen SPÖ und ÖVP vor vielen Jahren und man versucht es nochmal. Aber, Herr Juratzka, der Wahlkampf, den die ÖVP in Wien führt, der zeigt eigentlich nur alles auf, was schlecht ist, was die SPÖ aus Wien macht oder aus Wien schon gemacht hat. Was macht Sie so sicher, dass die SPÖ am 28. April, also nach der Wahl, zu Karl Mahrer kommt und sagt, Karl, ich weiß, du hast alles, was wir machen, aber machen wir trotzdem eine Regierung?
Na, zuallererst, es geht jetzt nicht um einen Contest, dem Herrn Bürgermeister Ludwig Wohl zu gefallen, sondern es geht einmal darum, die Probleme dieser Stadt aufzuzeigen und auch die Visionen, was man in dieser Stadt ändern möchte. Insofern bin ich ein bisschen amüsiert über den Kollegen Arsenovic, wenn er jetzt schon den Wahlkampf eigentlich für beendet erklärt, obwohl die Analyse durchaus richtig ist. Es wird wohl einen ersten Platz für den Michael Ludwig geben, der aber eigentlich nie in den Wahlkampf eingestiegen ist. Offensichtlich hat der Bürgermeister gar keine Lust gehabt, Wahlkampf zu führen. Er hat nie Stellung bezogen zu den Problemen, zu denen ich noch komme. Er hat aber auch nie Stellung bezogen, was für Visionen er für diese Stadt wirklich hat. Und dann haben wir, auch da stimme ich in der Analyse durchaus beim Kollegen Arsenovic überein, dann haben wir die Freiheitlichen, die wohl den zweiten Platz belegen werden, nur die ganz sicher auch auf dem Oppositionsbankel Platz nehmen werden, die auch gar keinen anderen Anspruch stellen. Und ja, dann gibt es wohl potenzielle Partner. Nur die ÖVP kann durchaus so ein Partner sein, aber nur dann, wenn man die Fehlentwicklungen, die es unbestritten in dieser Stadt gibt. In einer Stadt, die wir alle, und das teilen wir, glaube ich, alle, wie wir da sitzen und auch mit den anderen Parteien, lieben. Aber wenn wir diesen Fehlentwicklungen nicht gegensteuern, dann werden wir Probleme kriegen. In der Wirtschaftspolitik, in der Zuwanderung, in der Bildung und in vielen mehr. Und da erwarte ich mir vom Bürgermeister Ludwig endlich einmal Problembewusstsein. Das wird notwendig sein.
Kurzer Einwurf, Herr Jutrzka, nur von der Tonregie, weil die Schwingungen der Tischplatte ins Mikrofon hineingehen. Mit den Argumenten vielleicht.
Ich würde handzahm argumentieren,
weil sich sonst überträgt über die Tonanlage.
Wir waren jetzt gerade beim Wahlkampf der ÖVP, der nicht ganz so freundlich gegenüber der Rathaus-SPÖ ist. Sind die Grünen im Gegensatz dazu vielleicht zu handzahm und zu freundlich zur Rathaus-SPÖ?
Also ich finde, es ist jede Partei gut beraten, wenn sie sich auf ihre Stärken konzentriert und ihre Visionen erzählt und das erzählt, was sie vorhat. Wir brauchen nicht die Schwächen einer anderen Partei aufzeigen. Warum auch? Wir hatten jetzt gerade den Wirtschaftskammerwahlkampf, wir sind sehr gut damit gefahren und ich glaube auch, dass das richtig ist, dass wir den Menschen erzählen, was sie bekommen, wenn sie grün wählen. Ja.
Aber das stimmt nicht so ganz, Herr Asenowitsch, denn der Wahlkampf der Grünen ist sehr in Richtung auf die Neos ausgerichtet, nämlich sehr negativ, was die Bildungspolitik der Neos betrifft. Da werfen Sie den Neos Systemversagen und wirklich Totalversagen in der Wiener Bildungspolitik vor.
Also ich habe noch niemandem Systemversagen oder Totalversagen vorgeworfen, noch niemanden in meinem Leben habe ich das gemacht.
Die Spitzenkandidatin Judith Büringer hat mir...
Du hast was mit den Grünen zu
tun. Sie das tun, aber
ich versuche aber auch faktenbasiert zu argumentieren und Fakt ist, es gibt... Die NEOS haben vor 5 Jahren das Bildungsressort in Wien übernommen. Ihr Kernthema, das ist so quasi das Klimathema für die NEOS. Und wenn man so die Hard Facts anschaut, nämlich alle Faktoren, wie sie vor 5 Jahren waren und wie sie jetzt sind, 5 Jahre nachdem der Vizebürgermeister dieses Ressort hatte, muss man ehrlicherweise sagen, alle Faktoren sind schlechter geworden im Bereich Bildung in Wien. Und das ist ein Fakt, da brauche ich jetzt gar nicht lange mal dumm reden. Wenn das Ihr Anspruch war, ist es nicht gut gelungen, ja, so gesehen.
Sind Sie da, Herr Juretzka, einig, was die Kritik der Grünen betrifft an der Neos-Bildungspolitik? Das scheint vielleicht eine Einigkeit zu
geben. Naja, ich muss gestehen, die Performance des Christoph Wiederkehr, was die Bildungspolitik in Wien betrifft, war nicht unbedingt eine Visitkarte für höhere Wein. Ich hoffe, dass er es jetzt in seiner neuen Funktion besser hinbekommt, weil von den Kindergärten bis zum Thema der Schüler, die nicht ordentliche Schüler sind, weil sie dem Unterrichtssprache nicht folgen können, da gibt es so viele Baustellen in Wien, die zum Teil auch gerade in den letzten 5 Jahren entstanden sind. Ja, also das Resümee nach 5 Jahren NEOS in der Bildungspolitik in Wien, das ist wahrlich kein Ruhmesblatt.
Im laufenden Wien-Wahlkampf, da schlagen die Grünen ja unter anderem auch vor, dass ein Schulplatz nicht nur nach Wohnnähe und auch nach den Geschwisterkindern ausgesucht werden soll, sondern zusätzlich auch nach dem Hintergrund, dem sozioökonomischen Hintergrund der Eltern zugestellt oder zugeteilt werden soll. Die Wiener Grünen-Chefin Judith Büringer hat bei uns dazu vor 2 Tagen im Studio das hier gesagt. Das schauen wir uns kurz gemeinsam an.
Wir haben einen völlig pragmatischen Vorschlag. Im Moment, wenn man eine Schule angibt, man kann jetzt schon 5 Wunschschulen angeben. 2 Kriterien werden überprüft. Das eine ist Wohnortnähe, nach wie vor wichtig, ganz wichtig, dass Kinder zu Fuß am besten sicher in die Schule kommen. 2. Punkt, Geschwisterkinder. Wir sagen, da gibt's ein Problem, lasst uns eine Lösung suchen. 3. Kriterium, ich frage, was die Erstsprache der Eltern ist und was der Bildungshintergrund der Eltern ist. Das ist nicht kompliziert, das kann ich sofort erheben und entsprechend teile ich dann Wohnschulen zu. Das bedeutet, dass wir einfach dafür sorgen, dass die Durchmischung eine bessere ist, die Kinder besser voneinander lernen können. Das ist eine kleine Managementaufgabe. In Wirklichkeit, die ganz einfach zu erfüllen ist.
Aber was heißt das jetzt ganz konkret? Das heißt, wenn eben die Eltern als Erstsprache Deutsch haben, dann könnte es sein, dass mein Kind dann nicht in die Schule gehen kann, in die es möchte oder vielleicht zum besten Freund, besten Freundin, sondern einer anderen Schule zugewiesen wird, damit es für die Durchmischung einfach besser ist. Finden Sie das wirklich eine gute
Lösung? Also ich finde das einen pragmatischen, schnellen Ansatz, weil wir haben ein Riesenproblem in Wien. Das Problem ist, dass wir wirklich Schulen haben, wo 99% die Kinder nicht gescheit Deutsch können, trotzdem sie 2 Jahre im Kindergarten waren. Und das ist ja eigentlich die Tragödie. Die waren 2 Jahre im Kindergarten, in einem Wiener Kindergarten, kommen raus und können es noch immer nicht. So, jetzt muss man natürlich langfristig und mittelfristig Lösungen finden. Mehr Lehrer, die bei der Lehrerinnenausbildung natürlich jetzt auch Deutsch als Fremdsprache zum Beispiel reinbekommen und, alles langfristig. Aber kurzfristig, um jetzt das Problem zu lösen, wir haben in ein und demselben Grätzl Schulen, wo in einer Schule 99% nicht Deutsch als Muttersprache haben, in der Schule daneben, 100 Meter daneben, welche mit 10%. Und natürlich ist jetzt einmal kurzfristige Möglichkeit, dass wir versuchen, die Quoten in allen Schulen ungefähr gleich hinzubekommen. Und deswegen wäre der Vorschlag, dieses 3. Kriterium aufzunehmen. Und jetzt hat man auch die Möglichkeit, 5 Schulen anzugeben Und das ändert sich ja nicht, aber es gibt einfach ein drittes Kriterium, dass man sagt, okay, wir müssen schon noch schauen, dass wir jetzt kurzfristig zumindest eine Durchmischung zusammenbringen, weil sonst fahren wir mit Sehnenauges an die Wand.
Durchmischung?
Die 10% Schulen, also die Schulen in den Wiener Pflichtschulen, wo nur 10% der Kinder der deutschen Unterrichtssprache folgen können.
Wir haben da ein konkretes Beispiel gebracht.
Wir haben quer über die Stadt mittlerweile mehr als 50% ausländische Schüler bei den Tafelklasslern, also bei den Schülern der ersten Schulstufe. Das heißt, die sind deshalb ausländische Schüler, weil sie dem Unterrichtssprache nicht ausreichend folgen können. Und das ist natürlich ein Riesenversagen in der Bildungspolitik. Und das hat auch ein Versagen in der Vorbereitung auf die Schule, eben im Kindergarten. Und wenn man weiß, dass 80% dieser Schüler, die nicht der Unterrichtssprache folgen können, 2 Jahre im Kindergarten waren, aber oft in städtischen Kindergärten, wo dennoch kein deutsches Wort gesprochen wird, dann ist das massives Versagen, auch in der Integrationspolitik natürlich, der bisherigen Stadtregierung. Und das sind, by the way, auch die Probleme, die man aufzeigen muss, wenn man ernsthaft Wahlkampf in diesen Tagen macht.
D'accord, zu 100%, ja.
Die Durchmischungsfrage haben Sie jetzt nicht beantwortet. Dieses Kriterium.
Es
geht ja darum, dass man jetzt eine kurzfristige, schnelle Lösung.
Ich halte nichts davon, wenn man jetzt Kinder nur aus sozialen Aspekten durch die halbe Stadt kutschiert. Ist auch mit enormen Problemen verbunden. Ich glaube, wir müssen dementsprechend Fachkräfte zur Verfügung stellen, dass Deutsch als Unterrichtssprache wirklich kein Thema mehr ist.
Ja, aber es ist ja kein Entweder-Oder. Es geht ja um eine schnelle Entscheidung zu treffen, jetzt in diesem nächsten Schuljahr. Und wenn da 2 Schulen nebeneinander sind, die ein krasses Missverhältnis haben, dann sollte man zumindest...
Könnte man darüber reden.
Könnte man darüber reden, ist ja schon gut.
Dann das Problem ist, dass die Menschen, die für ihre Kinder eine dementsprechende Bildung wollen, sehr oft auf Privatschulen angewiesen sind. Und das darf es nicht sein. Ich will Bildung nicht zu einem sozialen Thema machen, aber derzeitige Bildungspolitik führt ganz genau dorthin.
Absolut.
Ach, das ist ja
schon sind wir einer Meinung. Ja. Schon sind wir einer Meinung. Ja.
Dafür gibt es ein anderes Thema.
Schwierig, mit Herrn Jurecka zu streiten.
Ja. Jetzt kommt das nächste. Da werden Sie ganz sicher streiten, nämlich Kriminalität. Da sind Sie meilenweit auseinander, jedenfalls Ihre Parteien. Die Jugendkriminalität liegt ja sehr stark zu, laut aktueller Statistik sogar massiv. Die ÖVP ist bekanntlich für das Herabsetzen der Strafmündigkeit. Das ist jetzt zwar nicht im Regierungsprogramm, aber programmatisch sind Sie dafür.
Wir hoffen, dass wir hier noch Überzeugungsarbeit leisten
auf unter 14. Die Grünen sind da dagegen und sind sogar auch gegen verpflichtende betreute Wohneinheiten, die vorgeschlagen werden für straffällige Kinder. Was muss angesichts der erschreckenden Zahlen jetzt getan werden? Ich fange mit Ihnen an.
Also das Thema ist da. Ja, also wir haben diese Fälle, wir haben ja, ich habe mir die Kriminalitätsstatistik angeschaut, sehr wenige Fälle mit sehr wenige Burschen, es sind immer Burschen in Wahrheit, mit hohen Delikten, 13, knapp 14-Jährige. Aber ich halte trotzdem nichts dafür, dass man 12-Jährigen in ein Gefängnis steckt. Also ich möchte nicht in einer Gesellschaft leben, wo wir 12-Jährige
um Wohneinheiten,
in ein Gefängnis stecken.
Das ist kein Gefängnis, das ist aber mit einer
Aufhaltspflicht. Ja.
Ich bin sehr wohl dafür, dass wir diese Wohneinheiten, die es ja gibt, dass die Sozialarbeiter zum Beispiel jetzt auch das Recht haben, was sie bisher nicht haben. Weil als Elternteil kann ich sagen, na, du bleibst zu Hause. Das kann ein Sozialarbeiter nicht. Dieses Recht sollten wir den Sozialarbeiter geben. Trotzdem den Sozialarbeitern und nicht 12-Jährige in einer Art Gefängnis stecken, so wie ich es durchhöre, vor allem aus der FPÖ-Seite. Da bin ich absolut dagegen. Nichtsdestotrotz ist es ein Bundesthema. Für den Wien-Wahlkampf, wir sind da beide Passagiere und muss jetzt schauen, was die Bundesregierung macht, aber nochmal keine 12-Jährigen in Gefängnis stecken.
Es geht nicht darum, 12-Jährigen in ein Gefängnis zu stecken. Wir alle wissen, dass bei Jugendlichen die Richter auch versuchen zu resozialisieren in erster Linie. Es geht darum, dass Verantwortung übernommen wird.
Ja, aber er kommt
das
ja nicht
können
zum Richter
13-, 14-Jährige sehr wohl. Und einfach zu sagen, wir haben Bandenkriminalität mit 13-Jährigen und mein Gott, die sind nicht strafmündig, blöde Burm, lassen wir es weiter
wer
so vorgehen.
Wer sagt sowas?
Das ist aber die logische Konsequenz daraus. Also
Ich kenne niemanden, der sowas sagt. Niemand, weil das ist ein Volltrottel, der das sagen würde.
Aber dann erkläre, warum du nicht der Meinung bist, dass 13-Jährige auch für ihre Taten Verantwortung übernehmen.
Das habe ich ja nicht gesagt. Sie sollen Verantwortung übernehmen, wir sollen Bildungseinrichtungen haben, wir sollen Sozialarbeiter haben, die sich um diese Burschen kümmern. Es sind, wie gesagt, zu 99,99% Burschen voll dafür. Ich bin nur dagegen, dass wir als Gesellschaft beginnen, und das ist schon die Forderung der FPÖ, dass wir die in Gefängnisse stecken mit Gitter und. Da bin ich absolut dagegen. Dann haben wir als Gesellschaft nämlich versagt, wenn wir so weit sind, dass man Zwölfjährige in der Orange nicht wandelt wie in Amerika. Ich will das nicht.
Mir geht es darum, Kriminalität dort zu begegnen, wo sie entsteht. Und wenn man laissez-faire in diesen Altersgruppen sozusagen anbringt, dann werden das keine 15, 16, 17-Jährigen sein, die sich perfekt in die Gesellschaft integrieren. Ganz im Gegenteil. Dann ist ein krimineller Lebenslauf vorgezeichnet. Und ich glaube, dass man schon bei 13-Jährigen, bei 12-Jährigen, die sozusagen auch von Älteren angesteckt werden, sich einer auf die, wie es früher geheißen hat, auf die schiefe Bahn zu begeben, durchaus sagen muss, bis hierher und nicht weiter.
Ja. Auch beim Thema Integration sind Sie weit auseinander. Die Grünen, die sagen ja Nein zur Residenzpflicht, also dass es die Sozialhilfe gebunden eben an den Wohnort gibt. Nein zur Bezahlkarte statt Bargeld für Asylwerber. Nein zu wirtschaftlichen Sanktionen für Eltern, die eben in der Schule eine Integrationskooperation verweigern. Muss es da nicht schon irgendeine Handhabe auch geben? Reicht das Gutzureden dann nicht einfach nicht aus?
Ja, aber jetzt bin ich wieder beim Entweder-Oder. Es ist ja sowohl als auch. Also ich bin dafür, eindeutig dafür, dass wir uns als Gesellschaft Regeln geben und an diese Regeln sich halten muss.
Aber wenn man sich nicht hält, braucht es dann nicht irgendwas in der
absolut.
Hand?
Absolut. Ja, wer ist da dagegen? Wenn sich jemand nicht an Regeln hält, ist
ja... Bei den Eltern in der Schule zum Beispiel. Da brauchen die Lehrer ja vielleicht doch irgendeine Handhabe, um dann gegen Eltern auch irgendwie Maßnahmen setzen zu können oder gegen Schüler und Schülerinnen, die sich nicht daran halten.
Ich bin voll dafür, dass wir Eltern, die ihre Pflicht nicht nachkommen, dass wir die in die Verantwortung nehmen. Ja? Ob das jetzt immer ein Hammer sein muss, wo man voll drauf hat, nein. Sondern es wird ja was dazwischen hoffentlich geben. Aber natürlich werden wir diese Regeln machen. Und ich habe einen Fußballverein, jemand, der sich nicht in die Hausregeln des Fußballvereins hat, geht. Oder es gibt da Konsequenz. Na, was denn sonst? Und genauso muss es natürlich dort sein. Ob es das richtig ist, dass ich einen 11-Jährigen dann gleich von der Schule suspendiere und dann erlebe ich solche Sachen, dass die dann auf der Straße immer Dummlungen und erst recht Dummheit machen, wahrscheinlich auch nicht. Ja? Und es gibt halt nicht immer so leichte Lösungen, die nur entweder schwarz oder weiß sind. Aber generell bin ich eindeutig dafür, dass es Regeln gibt und die Regeln nicht einhalten, Konsequenzen dafür geben. Klar?
Weil das Stichwort der Residenzpflicht gefallen ist. Ich würde einmal ganz dringend an den Bürgermeister Ludwig appellieren, auch die Sozialleistungen so wie im restlichen Österreich auszuzahlen. Wir haben ein Riesenthema, dass Wien einen riesen Pull-Faktor hat, weil beispielsweise für Subsidiärschutzberechtigte die Mindestsicherung und nicht die Grundversorgung ausbezahlt wird. Das bringt natürlich alle Subsidiärschutzberechtigten, die in Österreich aufhältig sind, automatisch auf die Idee, nach Wien zu kommen. Kostet, by the way, unglaublich viel für das Wiener Stadtbudget. Wir haben mittlerweile schon über 1 Milliarde an Mindestsicherungskosten. 700 Millionen davon gehen in den Bereich der Asylberechtigten, der Subsidiärschutzberechtigten und vieles mehr. Und da ist schon die Frage, wie ich als Verantwortlicher in dieser Stadt dieses Thema, das Sozialhilfe, ja, Unterstützung für die Unterstützung brauchen, selbstverständlich, aber nicht mit der Gießkanne. Und das ist auch so ein Thema, wo ich eigentlich weniger mit Hans Arsenovic streiten möchte, aber wo ich sehr gerne einmal mit dem Bürgermeister Ludwig darüber reden würde, weil da setzt er auch den Standort und da setzt er auch das Zusammenspiel der Bevölkerung in Wien aufs Spiel, weil ich kenne das Wiener Herz nur zu gut. Die Leute sind gerne bereit zu helfen, aber sie wollen sich nicht ausgenutzt fühlen und das passiert
ja
manchmal.
Wir haben ja jetzt, ich möchte jetzt nochmal eine Ebene raufgehen und nochmal auf die Bundesebene gehen. Ja? Wir haben jetzt die neue Bundesregierung, wir kennen die Verbindlichkeiten, die Schulden, die da sind, auch auf Wiener Ebene. Und das Erste, was immer freut, ist, wir müssen Föderalismus angehen, wir müssen diese Doppelgleisigkeit angehen. Und deswegen bin ich ein voller Fan davon, nicht nur in der Zuwanderungsfrage. Ich verstehe überhaupt nicht, warum wir 9 verschiedene Landesverordnungen haben, wie wir damit umgehen. Verstehe überhaupt nicht. Ja. Das wäre total easy, wenn ich sage, wir haben eine Maßnahme, die in ganz Österreich gilt. Ja. Wie man das dann macht, muss man sich in neue Bundesländer zusammenraufen. Das gilt übrigens für alles bei mir. Ich verstehe zum Beispiel auch nicht, warum wir kämpfen, ob wir jetzt einen Betrieb in in der Ketzergasse im 23. Ansiedlung und nicht in Vösendorf. Es ist lächerlich, diese Diskussionen so zu führen, weil wir verzetteln uns und eigentlich sollte man ja sagen, wir wollen einen Betrieb ansiedeln in der Ostregion. Okay, und genauso sehe ich es auch in diesen Fällen und da bin ich voll dafür, dass wir eine bundeseinheitliche Lösung finden.
Man kann es aber auch anders sehen. Man kann sich fragen, warum siedeln so viele Unternehmen manchmal in den Speckgürtel raus aus Wien. Es hat auch ein bisschen was mit positivem Wettbewerb zu tun.
Ich habe das Beispiel genommen.
Und da hätten wir auch einiges
aber wir müssen Unternehmen aus dem Ausland nach Österreich bringen. Ja? Und ob die dann in Vösendorf sind oder in Guntramsdorf oder im 23. So what,
du siehst aber schon auch eine Sinnhaftigkeit in den Bundesländern, oder?
Ja, aber ich verstehe nicht, warum wir uns so kleinteilig auf solchen Dingen, und das ist so ein Thema, 9 verschiedene Bundesländerregelungen, warum wir uns da nicht einigen können. Und ich hoffe, dass man sich jetzt irgendwann einmal einigt, weil wenn ich von Föderalismus rede, dann ist das ein Thema, wo ich das
bei den Sozial, beispielsweise bei der Betreuung der
Subsidiarität,
haben eigentlich alle Bundesländer eine klare Regelung, diese Herrschaften in der Grundversorgung zu lassen.
Aber trotzdem ist jede Regelung anders. Jede Regelung ist anders. Jeder hat irgendeine andere Regelung, jeder hat eine Besonderheit, in jedem Bundesland ist anders. Wozu? Wozu? Frage ich mich, wozu? Und machen wir gemeinsam eine Regelung fertig, ja?
Dann weil haben wir jedes das Thema. Bundesland dann vielleicht auch besondere Herausforderungen hat.
Ach so.
Du wirst ja auch durchaus verstehen, warum Wien eine andere Bauordnung hat als Tirol beispielsweise. Auch das hat Sinnhaftigkeit. Warum wirst du alles zentralisieren?
Ich will nicht alles zentralisieren.
Föderalismus hat durchaus einen Sinn.
Absolut. Und Föderalismus dort, wo es einen Sinn hat, soll es einen Sinn machen. Aber in vielen Dingen haben wir Gesetzesgebungen, wo man denkt, bitte, wenn wir jetzt davon reden, wir reden dann vom Föderalismus, Einsparmöglichkeiten im Föderalismus. Und dann, wenn es um den Detailpunkt geht, sagt man, ja, der Punkt nicht. Und das ist so ein klassischer Punkt für mich, wo ich sage, bitte finden wir da einheitliche Regelung für Österreich. Dann fällt auch diese Diskussion weg, was Sie da mit Pull-Faktor und so weiter nennen. Und die Sache wäre erledigt.
Riesenthema natürlich, Föderalismus. Und jetzt sind ja nach der Wienwahl lang keine Wahlen. Jetzt könnte die Bundesregierung vielleicht ein paar Reformen mal angehen in den nächsten Jahren. Noch ganz kurz eine letzte Runde. Das ist der Verkehr. Das ist auch ein Thema, wo Sie sich beide normalerweise sehr weit auseinander sind. Vielleicht in aller Kürze zusammengefasst, Herr Jurecka. Woran würde man erkennen, in 5 Jahren, dass die ÖVP in der Regierung zuständig war für den Verkehr in Wien und nicht die Grünen? Und dann die Gegenfrage zum Herrn Arsenovic.
Ich bin bei der Volkspartei, weil ich aus wirklicher Leidenschaft für die Eigenverantwortung und für den Individualismus einstehe. Jeder Mensch soll nach seiner Fasson glücklich werden. Und ich will die Menschen nicht bevormunden, auch in der Mobilitätsfrage nicht. Ja, wir werden nicht alle mit dem Auto fahren können, weil sonst wird die Stadt nur im Stau ersticken.
Also ja, keine City-Maut, keine Zufahrtsbeschränkungen für den Ersten.
Wir haben de facto eine City-Maut, in dem jeder Parkplatz in dieser Stadt Parkraum bewirtschaftet ist. Das gibt's in ganz Mitteleuropa sonst nirgends. Und das ist schon eine Art von City-Maut und gegenüber den Pendlern auch nicht das, was man sich erwarten würde. Da sollte man mit ein bisschen Hausverstand vorgehen. Und ich glaube, der Ausbau der Öffis ist ein ganz wichtiges Thema. Das sind lustigerweise wir als Volkspartei treiben immer massiv den U-Bahn-Ausbau. Die U5 wurde schon von Bernhard Görg,
Sie wollen schon 6 Milliarden
bis 2001. Ja, ich halte die U-Bahn für ein wichtiges Thema. Langsam, der Bautunnel kommt noch. So, okay. Jetzt sind wir mal beim U-Bahn-Ausbau. Okay. Den halte ich für wichtig. Die Grünen sind immer gegen den Ausbau der U-Bahn. Ich weiß bis heute nicht, ja, weil das heißt, zu viel Kosten, man soll lieber Straßenbahnen bauen. Du solltest deinen eigenen, der Verkehrssprecherin Sequenz zuhören. Sorry, wenn ich dir jetzt den Standpunkt deiner Partei erklären muss. Und was den von dir sogenannten Lobautunnel betrifft, also ich finde es auch eine Maßnahme, die der Nachhaltigkeit und dem Umweltschutz geschuldet ist, wenn eine Millionenstadt eine Umfahrung baut und nicht den ganzen Schwerverkehr über die Tangente mitten durch die Stadt donnern lässt. Eine Nordostumfahrung ist etwas, was wir dringend brauchen, was der Schwerverkehr braucht, was der Wirtschaftsstandort braucht, was vor allem die Menschen in Donaustadt und Floridsdorf brauchen. Und ihr habt es zwar unter der Ära Vasilako mit auf die Reihe gebracht, wollt's aber jetzt davon nichts wissen.
Bitte noch kurz eine Antwort auch darauf.
Ja, also im ersten Teil, ich sehe das so wie er. Ich finde auch, dass wir niemanden vorschreiben sollten, wie er sich bewegt. Okay, jeder sei...
Also keine Zufallsbeschränkungen für den nächsten Bezirk.
Aber niemandem vorschreiben, wie er sich bewegt. Ja. Aber wir müssen erstens einmal für alle die Möglichkeiten schaffen, dass sie sich so bewegen können, wie sie wollen. Und das geht natürlich auch Fahrradwege, das geht natürlich auch erst recht öffentlicher Verkehr ausbauen. In der Innenstadt, warum jemand mit einem Auto, der nicht dort wohnt und nicht arbeiten muss und nicht einen Lieferverkehr hat, warum jemand mit einem Auto in der Innenstadt reinfahren muss, verstehe ich nicht. Da gäbe es Möglichkeiten, indem ich natürlich zum Beispiel solche Parkplätze extrem teuer mache oder so. Ja. Also da gäbe es ja Lenkungseffekte, das können wir immer machen. Ich finde auch gut, auch aus wirtschaftlicher Sicht, dass wir Straßenverkehrs beruhigen, weil auch die Wirtschaftskammer sagt, überall dort, wo wir die Menschen einladen, dass sie dort spazieren gehen auf der Straße, am Boulevard, dass sie flanieren gehen, dort steigen auch die Umsätze der Geschäfte. Ja. Weil man geht ja irgendwie flanieren und schaut in die Erdgeschossflächen und geht nicht bei der Südostangente neben der Südostangente spazieren. Und zu einem Tunnel, ja, ich finde auch ein ich bin nicht dagegen, dass man generelle Umfahrung macht um Wien. Generell nicht. Aber nein, bin ich nicht dagegen. Also, es gibt aber andere Möglichkeiten. Es gibt ja auch zum Beispiel...
Es hat immer geheißen, die Grünen prüfen Möglichkeiten, aber dann gab es nie Alternativen.
Ja, es gibt Alternativen, zum Beispiel, keine Ahnung, eine Brücke bei Fischerment und es gäbe Alternativen. Aber ich möchte schon sagen, 6 Milliarden Euro in einer Stadt, wo wir wirklich nicht mehr wissen, wo wir...
Die Kollegin Gewessler hat das an einem guten Nachmittag ausgegeben.
Sechs Milliarden für ein Loch unter ein Naturschutzgebiet ist wirklich nicht das Gescheiteste im Jahr 2025.
Das Loch ist das bestgeprüfte Naturschutzprojekt. Eben deshalb ist es ein Tunnel und nicht wie in den 60er Jahren durch die Hauptallee.
Wir sind uns eh fast überall einig, aber da nicht.
Ja. Haben wir wenigstens ein Konfliktthema gefunden.
Wir sagen jedenfalls vielen Dank an Sie beide fürs Kommen. Und wenn Sie erst jetzt eingeschaltet haben, dann können Sie gerne auch alles nachsehen auf puls24.at.
Und noch ein Thema beschäftigt uns in dieser Sendung. Soll die Wehrpflicht auch für Frauen eingeführt werden in Österreich? Diesen Vorschlag macht jetzt ein Brigadier.
Doch kann das wirklich mehrheitsfähig sein? Genau das besprechen wir jetzt nach einer kurzen Pause.
Bis gleich. Wir sind zurück bei Beide Seiten live nach dem Duell zum Wien-Wahlkampf und wir bleiben gleich beim Thema mit unseren Gästen heute hier im Studio. Ich begrüße Katharina Mittelstädt, leitende Innenpolitik-Redakteurin beim Standard. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Und es ist Rainer Nowak bei uns, stellvertretender Chefredakteur der Kronenzeitung. Herzlich willkommen.
Guten Abend.
Einen schönen guten Abend an Sie beide. Und ich würde sagen, wir starten gleich einmal mit dem Thema der letzten Wochen und wahrscheinlich auch noch der nächsten Wochen, nämlich dem Thema Wien-Wahl. Nächste Woche Sonntag ist es soweit und da haben wir jetzt folgende Grafik vorbereitet für Sie und für unsere Zuseher und Zuseherinnen zu Hause. Diese Grafik fasst jetzt den Durchschnitt aus 6 verschiedenen Umfragen zusammen und zeigt, wenn eben jetzt gewählt werden würde, schon diesen Sonntag, wie das Ergebnis ausfallen würde. Und da sieht man ganz klar die SPÖ auf Platz 1 mit etwa 38,9%, was aber auch deutlich zu sein scheint, ist, dass die FPÖ deutliche Zugewinne machen kann. Die liegt momentan bei 21,7% und die ÖVP, die würde deutlich verlieren und kommt dann nur mehr auf 11,2%. Wie kann man denn diese Ergebnisse jetzt von Blau und von Schwarz deuten? Wie kommt es zu diesen Ergebnissen? Die Frage an Sie beide gerne, Sie zuerst.
Man muss sagen, die Ausgangslage bei der vergangenen Wahl, also vor 5 Jahren, war eine komplett andere. Wenn wir uns zurückerinnern, das war irgendwie das Jahr nach Ibiza. Es ist Heinz-Christian Strache als langjähriger Wien-Spitzenkandidat für die FPÖ, nicht mehr für die FPÖ angetreten, sondern erstmals mit einer eigenen Liste, auch wenn das schlussendlich gescheitert ist. Und Sebastian Kurz war damals gefeierter Bundeskanzler. Es kam sehr viel Wind quasi oder Rückendeckung von Bundesseite. Die Lage hat sich inzwischen komplett verändert, aber eigentlich muss man sagen, es ist ja mehr wieder ein Zurück zum Davor, als jetzt irgendwie ein völliges Überraschungsergebnis. Ich würde sagen, der Ausreißer war eigentlich eher die vergangene Wahl als das, was wir jetzt in Umfragen hier für diese prognostiziert bekommen.
Dem kann ich nur zustimmen. Es ist ein merkwürdig langweilig dröger Wahlkampf. Also würde es keine großen Themen geben, die es nämlich gibt, nämlich ein echter Bildungsnotstand in Wien, ein Integrationsproblem und auch noch viele andere Themen wie ein hoher Verschuldungsstand. Und trotzdem hat man irgendwie den Eindruck, es ist alles schon erledigt und der Wahlkampf ist schon gelaufen, weil die Michael-Ludwig-SPÖ tatsächlich viel besser liegt, als das wahrscheinlich alle Landesparteien, die einen Landeshauptmann stellen, bisher von sich sagen konnten. Und wenn man bei der Nationalratswahl oder bei der Steiermarkwahl echte Veränderungen gesehen hat, die werden wir in Wien so nicht sehen. Es geht eigentlich nur um die Frage der Mobilisierung für die Sozialdemokratie. Können die ihre Leute zur Wahl bringen oder glauben die, sie haben schon gewonnen? schneidet die FPÖ doch ein bisschen besser ab. Wer wird Platz 3, wer wird Platz 4 und Platz 5 machen? Aber das sind die weiter unten sind die Kandidaten entweder unbekannt oder zu bekannt. Und man muss einfach sagen, Michael Ludwig hat einfach keinen Herausforderer. Ich erinnere an Zeiten, dass es große Duelle um Wien gab oder zumindest inszeniert wurden gegen Heinz-Christian Strache und die Freiheitliche Partei, die am Sprung gewesen sei, die SPÖ zu überholen, was natürlich ohnehin nie der Fall war. Aber jetzt ist es in Wahrheit völlig egal, weil es geht einfach nur um die Stockerplätze weiter unten.
Aber es geht natürlich auch um die Frage, wer vielleicht Koalitionspartner wird. Oder glauben Sie zum Beispiel, dass es sowieso Gmadewiesen ist, dass es rot-pink bleibt?
Also wir haben vorher, ich gehe davon aus.
Wir haben vorher Schwarz und Grün im Duell gehabt. Hat da irgendwer bessere Karten oder könnte tatsächlich noch in die Ziehung kommen?
Also es kommt natürlich darauf an, wie die ÖVP nach der Wahl ausschaut und wie sie sich dann aufstellt. Herrn Mara und Herr Ludwig haben jetzt nicht das beste Verhältnis zuletzt gehabt. Da waren ein paar Fouls von Seiten der ÖVP, zumindest in der mächtigen SPÖ hat man das so wahrgenommen, wobei da ist bald einmal was ein Foul. Die Grünen, mit denen hatten sie schon ihr Vergnügen, die Sozialdemokraten, das war nicht so wahnsinnig erfolgreich aus ihrer Sicht. Mit den Neos, glaube ich, hat man ganz angenehm regiert und recht durchaus auch bequem. Große Probleme umschifft. Ich könnte mir vorstellen, dass das wie so oft ein zweites Mal bei der SPÖ ist.
Würden Sie die Reihung auch so sehen? Neos am wahrscheinlichsten, dann vielleicht die Grünen und am unwahrscheinlichsten die ÖVP?
Ja, das würde ich definitiv auch so sehen. Genau wie es der Kollege sagt, ich glaube, die allerbesten Karten haben die Neos, wenn sich das ausgeht. Und so sieht es zumindest derzeit ja aus, dass die beiden wieder gemeinsam koalieren können und eine Fortsetzung planen können. Dann wird die wohl auch kommen.
Jetzt sind gestern diese aktuellen Kriminalstatistikzahlen präsentiert worden und dabei wird klar, dass diese nicht sehr erfreulich sind. Denn wenn wir uns anschauen, von 2020 bis 2024 hat sich die Zahl der Anzeigen von Strafdelikten bei Tätern unter 14 Jahren fast verdoppelt, nämlich von 6.303 auf fast 12.000 oder auf über 12.000 knapp. Und da stellt sich jetzt die Frage, die Themen Migration und Integration sind ja Themen, die auch in diesem Wahlkampf sehr wohl recht präsent waren. Die FPÖ dürfte damit, wenn man eben diesen Umfragen Glauben schenken darf, sehr wohl gepunktet haben. Die ÖVP aber anscheinend gar nicht, oder?
Ja, das ist das alte Schmidt-Schmiedl-Phänomen. Man geht lieber zum Schmied als zum Schmiedl. Mal sehen, wie dann die Wahl wirklich ausgeht. Bei der ÖVP ist ja immer normalerweise ein gewisser Mitleidseffekt dann am Wahlabend zu bemerken, dass dann doch ein paar mehr Leute die ÖVP gewählt haben als gedacht. Aber wahrscheinlich wird es ein ziemliches desaströses Ergebnis dennoch sein. Ich finde das Thema Sicherheit in der Stadt natürlich immer besonders schwierig, weil jetzt könnte man argumentieren, die Kriminalstatistik war schon mal so schlecht. Nicht bei den Jungen, aber in den absoluten Zahlen. Nichtsdestotrotz, was ich glaube ich zugenommen hat, ist so eine Art subjektives Unsicherheitsgefühl in Wien. Und das ist relativ problematisch für alle Parteien. Also wie gesagt, hätte Michael Ludwig einen echten Herausforderer oder eine echte Herausforderin gehabt, dann wäre das auch für ihn eine schwierige Wahl.
Ja, und interessant daran ist ja auch, dass das Thema Sicherheit zwar irgendwie präsent ist, aber wie es der Kollege schon gesagt hat, schlussendlich unterm Strich ist es ein relativ langweiliger Wahlkampf. Und das kommt ja wiederum in erster Linie der SPÖ zugute. Weil wenn man sich vorstellt, in einem Wahlkampf wird selten besprochen, wie schön und wunderbar eine Stadt ist, sondern in erster Linie Probleme aufgeworfen, insbesondere von Oppositionsparteien, deren Aufgabe das ja nachgerade ist. Und somit kann die SPÖ eigentlich für sich allein schon mal als Erfolg verbuchen, dass relativ wenig über überhaupt alles gesprochen wird und am ehesten noch eben das Sicherheitsthema, wie Sie sagen, so ein bisschen mitschwingt, weil davon kann die SPÖ am ehesten profitieren.
Wovon die SPÖ auch profitiert und was alle Umfragen zeigen, dass in der Kanzlerfrage umgelegt auf den Bürgermeister Michael Ludwig turmhoch allen weiteren Kandidaten überlegen ist, wie wichtig oder unwichtig sind denn SpitzenkandidatInnen jetzt bei dieser Wien-Wahl?
Ja, das ist eine gute Frage. Was ja auch schon angesprochen wurde, ist, dass es jetzt eben den großen Herausforderer eigentlich nicht gibt. Also wenn man sich eben zurückerinnert, Heinz-Christian Strache tritt zwar an bei dieser Wahl, aber wahrscheinlich eher unter ferner Liefen und wird auch diesmal den Einzug nicht schaffen. Und eben eine Duellsituation oder irgendwas auch nur Annäherndes, obwohl die FPÖ so massiv zulegen wird, wenn man den Prognosen glaubt, gibt es ja nicht. Und Michael Ludwig konnte sich als Bürgermeister, glaube ich, auch mit seiner gemächlichen Art irgendwie passend zu diesem Wahlkampf, wo wenig passiert, wahrscheinlich ja auch in irgendeiner Form profilieren. Aber eben der große Herausforderer fehlt, der ja vielleicht aus ihm auch ein bisschen was herauskitzeln hätte können.
Unbekannte haben wir auch.
Ja, Unbekannte.
Relativ unbekannte.
Zum Beispiel die grüne Spitzenkandidatin Judith Püringer. Die kennt man jetzt nicht so wirklich, aber auch die Wiener Neospitze kennt man nicht wirklich. Selma Arapovic und Bettina Emmerling. Ist das schon ein Nachteil jetzt auch bei dieser Wienwahl? Oder werden da zumindest jetzt bei Grünen und Neos, in erster Linie die Parteien gewählt.
Also prinzipiell werden schon Spitzenkandidaten auch gewählt. So gesehen wäre es ja quasi fast ein Misstrauensvotum gegenüber von Herrn Wiederkehr und Frau davor Meindl-Reisinger, wenn die völlig unbekannten Neospitzenkandidaten ein gutes Ergebnis machen, weil das wäre ja eigentlich dann quasi, hätten sie ja viel besser liegen müssen, aber müssten jetzt verlieren. Aber Scherz beiseite, ich glaube, bei dieser Wahl ist die, die nicht Sozialdemokratie wählen wollen und nicht Freiheitliche Partei, die werden sich auf die anderen Parteien aufdrehen und die wählen dann schon Parteien. Also quasi das, der Rest ÖVP wählt ÖVP, ziemlich egal, wer da vorne steht. Die Neos-Anhänger, die quasi für einen urbanen, liberalen Lifestyle stehen, die wählen Neos, egal wer da vorne steht. Und bei den Grünen, glaube ich, ist es fast ähnlich. Da geht es um Ökologie, da geht es um Angst vor dem Klimawandel und da wählt man dann Grün, egal wer da ist.
Eine Zeit lang war natürlich auch das Verkehrsthema, und es ist jetzt auch das Verkehrsthema ein großes in diesem Wahlkampf. Wenn man sagt, dass alle Themen relativ gering beachtet werden, aber zumindest um den Lobautunnel gibt es ja durchaus Streit zwischen den Parteien. Ist das vielleicht ein Hindernis, damit Rot und Grün wieder zusammenfinden könnten?
Also
das Thema Verkehr insgesamt?
Ja, also zumindest der Lobautunnel mal wohl eher nicht, weil alles, was ich bisher gehört habe an Äußerungen von den Wiener Grünen, macht man das offensichtlich nicht zur Koalitionsbedingung, oder man will zumindest auch momentan lieber gar nicht zu viel drüber reden, sodass man sich eben diffus in der Tür lässt, um eine mögliche Koalition einzugehen. Das Thema Verkehr an sich, sonst das Rundherum, kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen, dass es jetzt irgendwie das absolute Hindernis ist. Ich glaube, der größte Brocken, den die Grünen zu überwinden hätten, ist, dass Michael Ludwig lieber mit den Neos koalieren würde.
Und man muss sagen, dass die Grünen natürlich wirklich ein ernstzunehmendes Problem haben. Die waren in vielen Landesregierungen, die waren in der Bundesregierung und jetzt haben sie noch eine Mini-Beteiligung, glaube ich, in Graz und vielleicht auf die Kommunalebene, aber eigentlich sind die weg vom Fenster. Und würden sie in Wien wieder in die Stadtregierung kommen, wäre das natürlich ein großer Erfolg, vermutlich am Verhandlungstisch. Und dafür, fürchte ich, müssen sie viel an Themen und Forderungen abgeben.
Wo könnten sie denn zurückstecken, um eben das Ziel zu erreichen, gerade noch in die Koalition hineinzukommen?
Ich glaube, sie müssten so breit zurückstecken, dass es nicht mehr die Grünen sind.
Oh, also gut, dann ist es ziemlich unwahrscheinlich.
Gut, dann würde ich sagen, an dieser Stelle schließen wir dieses Thema vorerst ab und kommen zum nächsten Thema, das aktuell auch für Schlagzeilen sorgt bei uns in Österreich. Denn Erich Cipulka ist Präsident der österreichischen Offiziersgesellschaft und hat jetzt zumindest angeregt, man solle darüber nachdenken, auch in Österreich eine Wehrpflicht für Frauen einzuführen. In Dänemark ist das ja kürzlich passiert, da wurde so eine Wehrpflicht eingeführt für Frauen. Wäre das aber wirklich in Österreich auch denkbar? Wäre das überhaupt mehrheitsfähig?
Ja, nein, aktuell ist es nicht mehrheitsfähig. Die SPÖ vertritt eine andere Position. Das ist recht klar formuliert worden. Ich finde die Debatte aber trotzdem interessant. Sie haben es schon angesprochen. In Dänemark ist das jetzt gerade diskutiert und auch umgesetzt worden. Es gibt auch andere Länder, ich glaube Schweden, auch Norwegen, wo tatsächlich Frauen auch zum Heer gehen oder dass die Wehrpflicht auch auf Frauen ausgeweitet wurde. Und zumindest darüber diskutieren kann man ja oder ist wahrscheinlich auch eine gute Idee. Gleichzeitig gibt es natürlich die Gegenargumente, die auch nachvollziehbar sind. Also die Frauenministerin zum Beispiel sagt ja, naja, solange Frauen ohnehin in gesamtgesellschaftlich einen derartigen Nachteil erleben und in Berufswelt einen derartigen Nachteil erleben, würde das quasi Frauen nochmal zurückschmeißen in diese Rechnung. Und bis das nicht behoben ist, quasi muss man darüber nicht diskutieren. So würde ich es vielleicht nicht sehen, aber gleichzeitig natürlich ist das ein gutes Argument und das müsste jedenfalls auch innerhalb dieser Debatte berücksichtigt werden.
Interessante Debatte, nichtsdestotrotz eine Scheindebatte, weil wir ja, worüber reden wir hier? Also mich erinnert es ein bisschen an die Vermögenssteuer. Oder man könnte auch sagen, es ist ein Wenn-Thema. Wenn Einkommen total entlastet würden, könnten wir im Ersatz über Vermögenssteuern reden. Nur in dem Land werden die Einkommen nie entlastet, deswegen braucht man über Vermögenssteuern neu reden. Und genau das Thema, wenn Frauen gleichberechtigt mit Männern in dem Land werden, dann könnten wir über die Wehrpflicht für Frauen reden. Da das nicht passieren wird, bis auf kurze Zeit, braucht man nicht drüber reden.
Wie sieht's aus mit der Wehrpflichtverlängerung überhaupt? Also für Männer, die ja schon besteht, das ist ja auch schon im Gespräch, also, dass man sagt, mal die 6 Monate plus 2 vielleicht, Milizübungen.
Wird wohl passieren müssen, glaube ich, weil ich glaube, zurzeit ist das Heer nicht gerade in einem perfekten Zustand, was die sozusagen die Heeresstärke betrifft. Aber ich glaube, da wäre vor allem einmal jetzt das notwendig, übrigens auch beim Thema Frauen, das Heer noch attraktiver zu machen vielleicht, dass sich noch mehr junge Leute und noch mehr junge Frauen und noch mehr junge Männer für sozusagen als zum Berufsheer, dass das Bundesheer ja auch ist, zum Berufsheer melden und dort sich dort verpflichten und dort gut behandelt werden und ein gutes Einkommen haben.
Wird das ein Thema, wo sich die Bundesregierung drüber traut? Wehrpflichtverlängerung ist ja nicht sehr attraktiv, also klingt jedenfalls nicht sehr attraktiv für viele Junge, klarerweise.
Das wohl, und gleichzeitig hat ja eigentlich auch die Verteidigungsministerin selbst bis vor kurzem noch recht vehement gesagt, dass das nicht kommen wird. Aber ich glaube schon, dass das diskutiert wird. Es gibt ja auch diese Kommission, die eingerichtet wurde. Es wird darüber jetzt eben auch regierungsintern gesprochen. Also diesbezüglich wird es ganz bestimmt noch Diskussionen geben in den kommenden Monaten und womöglich eben auch zu einer Verlängerung kommen.
Steht auf jeden Fall noch in den Sternen, ob das dann tatsächlich alles umgesetzt wird oder nicht. Fix umsetzen möchte die Regierung aber jedenfalls eine 50-prozentige Frauenquote in staatsnahen Aufsichtsräten. Das ist bekannt geworden. Und diese soll eben für Unternehmen gelten, an denen der Bund mit mindestens 50% beteiligt ist. Wie bewerten Sie beide jetzt diesen Vorstoß und diese Maßnahme?
Kann man zynisch sagen, was, das gibt's noch nicht. Also das soll erst eingeführt werden. Ich dachte, das gibt's längst. Nein. Ich glaube, also legitime Forderung, glaube ich, sollte man umsetzen. In der Praxis ist das wahrscheinlich gar nicht so leicht, weil es ja jetzt schon so ist, dass Frauen, Managerinnen, die als Aufsichtsräte in Frage kommen, eher mehr als weniger Angebote haben, in Aufsichtsräte zu gehen, weil ja auch in nichtstaatlichen Aufsichtsräten der Wunsch und zum Glück, ja, und die Forderung und dass der Versuch da ist, mehr Frauen hineinzubekommen und es tatsächlich offensichtlich nicht genug Kandidatinnen gibt. Wahrscheinlich müsste man da auf den Unis noch stärker in die Richtung gehen, dass das mittlerweile eine Tätigkeit ist, die dringend nachgefragt ist und man da dringend Personen braucht. Man muss auch dazu sagen, dass Aufsichtsräte in dem Land ja im Vergleich zu Deutschland etwa nicht wahnsinnig gut bezahlt werden, sondern quasi im Vergleich zu Deutschland relativ wenig Geld bekommen. Also jetzt, und trotzdem hat man eine gewisse Grundkontrollverantwortung, die ja vielleicht sogar mittlerweile gesetzlich schlagender wird als noch vor 10, 20 Jahren, wie man bei Signa vielleicht sehen wird. Also prinzipiell muss man wahrscheinlich was tun. Also man kann die Forderung erheben, man kann das gesetzlich beschließen, man muss vor allem tun, damit man Frauen überzeugt, in Aufsichtsräte zu gehen.
Wann werden wir soweit sein, dass wir das tatsächlich sehen?
Naja, das wird noch dauern. Man muss dazu sagen, es klingt ja womöglich diese Maßnahme auch im ersten Moment ein bisschen besser, als sie dann tatsächlich ist, weil jetzt wird irgendwie von 40% auf 50% erhöht eben in Unternehmen, in staatsnahen Unternehmen, wo der Bund beteiligt ist. Gleichzeitig, es sitzen ja dann trotzdem auch noch andere Aufsichtsrätinnen und Aufsichtsräte in diesen Aufsichtsgremien. Das heißt, jetzt sind dann zumindest jene, die vom Bund geschickt werden, zu 50% Frauen, oder sollen das zumindest sein. Aber wie sich der restliche Aufsichtsrat zusammensetzt, steht ja weiterhin in den Sternen. Also genau wie der Kollege sagt, glaube ich, ist die ganz große Aufgabe, dass Frauen grundsätzlich gefunden und motiviert werden und Anreize geschafft werden, dass Frauen diese Jobs machen, weil nur mit dieser Maßnahme ist mal nur ein Tropfen von sehr vielen, die es benötigt.
Und da reden wir noch gar nicht von den privaten Unternehmen, wo man natürlich solche Regelungen auch nicht treffen kann.
Ja, wobei das ist auch immer schwierig, natürlich in privat geführte Unternehmen einzugreifen oder denen was vorzuschreiben. Aber man muss da schon sagen, also wir kommen aus der Steinzeit und jetzt sind wir irgendwo im Mittelalter haben wir hinter uns, jetzt sind wir langsam beginnende Neuzeit.
Ja, ich habe schon gedacht, Sie sagen die Bronzezeit kommen jetzt. Nein, also. Schön langsam. Vielen Dank für die Analyse und für das Gespräch, Rainer Nowak und Katharina Mittelstädt. Danke sehr.
Danke für die Einladung.
Ihnen noch einen schönen Abend, auch Ihnen zu Hause noch einen schönen Abend. Wir sind zwar am Ende unserer Sendung, aber es geht jetzt gleich weiter.
Und zwar wird umstritten. Und zwar kommen da Florian Schäuber, Anna Wallner und Ex-FPÖler Gesa Molnar zu Gast bei Werner Secker. Schönen Abend.
Schönen Abend.